Zunächst möchte ich mich herzlich bedanken für die Möglichkeit, hierher zu kommen. Im Übrigen ist es gar nicht so weit mit dem ICE. 3,5 Stunden finde ich absolut zivil und mache ich gerne und freue mich, hier zu sein. Freue mich, die Möglichkeit zu haben, hier mein Buch vorzustellen, ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte des Textes zu sagen, zu hinweisen auf eine hoffentlich von Ihnen noch geplante Lektüre meines Buches und auf wichtige Thesen, die in dem Buch auch vertreten werden, aber die ich hier auch noch mal jetzt etwas gründlicher vorstellen will. Und ich bin gerne bereit, ich bin ein Mensch, der sehr gerne diskutiert, also ich hoffe, wir haben in den 1,5 Stunden, die zur Verfügung stehen, so bin ich informiert, auch noch Zeit für einen Austausch, an dem ist mir sehr gelegen. Dieses Buch integriert euch Perspektiven für Plädoyer für ein selbstbewusstes Einwanderungsland, ist mein erstes Buch für Nicht-Soziologen. Ich bin schon etwas länger im Geschäft und ich habe bisher Bücher geschrieben, die sich vor allen Dingen an Studierende richten, Lehrtexte die sich mit Theorien beschäftigen, mit der Genderforschung. Interessanterweise jetzt zu Köln ist die Genderforschung mein Spielbein, die Migrationsforschung mein Standbein. Also diese Ereignisse beschäftigen mich dann in doppelter Weise. Und in diesem Buch habe ich versucht, die Debatten, die ich seit vielen Jahrzehnten selber mit erforsche bzw. kenne aus der Wissenschaft, für ein größeres Publikum darzustellen. Also es ging mir darum, zu zeigen, was ist eigentlich interessant, was wissen wir, was hat die Wissenschaft herausgearbeitet und was sollten Personen aus meiner Sicht, die sich für das Thema Integration und Migration interessieren, was sollten die eigentlich kennen? Und aus vielen Vorträgen, die ich seit Jahrzehnten halte, weiß ich, dass die Tatsache, dass es mein Forschungsgebiet und Spezialgebiet ist, nicht bedeutet, dass alle möglichen Leute darüber informiert sind, sondern dass das viele Leute beschäftigt, aber dass die begriffliche Klarheit nicht unbedingt da ist und auch viele Zahlen und Forschungsergebnisse, die wir unter Wissenschaftlern verhandeln, in der Öffentlichkeit bedauerlicherweise nicht bekannt sind, und das versuche ich mit diesem Buch nachzuholen. Ganz kurz, wie es hier auf der ersten Folie aufgezeigt ist, ein paar Anmerkungen. Also die Soziologie ist eine Wissenschaft, die versucht, manchmal denkt man, sie tritt an, um die Gesellschaft zu verbessern. Darum geht es nicht zwingend. Es geht darum, die Gesellschaft, die gesellschaftlichen Abläufe besser zu verstehen, also zu analysieren. Es ist ein wissenschaftlicher Blick auf alltägliche Interaktionen, beispielsweise in Schulen, in Betrieben, in der Straßenbahn, und es ist auch der Blick auf diese Institutionen, die zu einer Gesellschaft gehören. Ich sage manchmal zu meinen Studierenden, ich habe als Soziologin nie frei. Also auch wenn ich hierher im Zug fahre, wenn ich in der Straßenbahn sitze, wenn ich mit meiner Familie interagiere, kann ich das privat betrachten, ich kann es immer auch als Wissenschaftlerin betrachten. Das ist manchmal faszinierend, manchmal anstrengend. Wie bin ich zur Migrationsforschung gekommen? Durch Binnenmigration. Ich bin im Rahmen meines Studiums zweimal umgezogen, einmal von Baden nach Württemberg, also vom südwestdeutschen Raum in den immer noch südwestdeutschen Raum von Lahr, das liegt in der Nähe von Freiburg, was manche von Ihnen vielleicht kennen, nach Tübingen. Und ich hatte schon das Gefühl, ich bin im Ausland gelandet. Ich wurde als Badenserin diskriminiert und ich hatte doch Mühe, obwohl meine Mutter auch Schwäbin ist, dieses Schwäbisch der Tübinger zu verstehen. Das war aber noch nichts im Vergleich zu der Binnenmigration von Baden-Württemberg nach Nordrhein-Westfalen. Im Ruhrgebiet wurde ich wahlweise als Schwäbin oder als Österreicherin eingeordnet. Und ich habe diese 18 Jahre, die ich im Ruhrgebiet, in Bochum vor allen Dingen verbracht habe, zunächst als eine Art Auslandserfahrung für mich abgespeichert, aber vor allen Dingen als eine Erfahrung, die mir persönlich sehr gut getan hat, wie ich denke. Um im Klischee zu sprechen, im Südwesten ist man doch manchmal etwas verklemmt und verstockt. Im Ruhrgebiet liebt man die direkte Ansprache, und ich habe das sehr gut gebrauchen können für meine Entwicklung, denke ich. Man weiß ja nie, wie man geworden wäre, wenn man dort geblieben wäre, aber ich glaube, das war ganz nützlich. Und meine eigene Migrationserfahrung inländisch hat mich sehr sensibilisiert und interessiert für die wirklichen Migranten, also für die Gastarbeiter, wie man damals sie nannte. Dieses wunderbare Textstück kannte ich nicht, vielen Dank. Und für die ausländischen Studierenden, mit denen ich in dem Wohnheim, wo ich war, zusammen gewohnt und gelebt habe. Die ganzen Stationen möchte ich jetzt gar nicht aufzählen. Ich habe erstmal Ausländersozialarbeit gemacht, wie man es vielleicht nennen könnte, habe Nachhilfe gegeben für Gastarbeiterkinder in einem sozialen Brennpunkt, wie wir es heute nennen, in Bochum. Und eine Diskussion, die heute sehr oft geführt wird, ist mir damals schon begegnet. Die sozial schwachen nicht ausländischen Familien in diesem Stadtteil hatten durchaus Schwierigkeiten damit, mitzubekommen, dass wir jetzt speziell Nachhilfeprogramme für türkische Familien anbieten, und sie hätten die auch gerne, hätten gerne partizipiert an diesen Maßnahmen und Unterstützungsprogrammen. Also das war war Ende der 70er Jahre, und vieles davon ist geblieben. Die politischen Debatten über den Zuzug von Einwanderern, sagte man damals nicht, von Gastarbeitern, von Ausländern, das war eine aufregende Zeit. Es gab die Debatte um die Anwerbestopp-Ausnahmeverordnung, eins meiner Lieblingsgesetzestexte. Es gab die Debatte um Rückführförderungsprogramme für türkische Arbeitnehmer. Und ich habe dann doch beschlossen, mich jetzt weniger politisch zu engagieren, sondern das alles wissenschaftlich zu untersuchen, habe dann in den 80er Jahren, noch weit vor der Wiedervereinigung, meine Doktorarbeit über die westdeutsche Ausländerforschung geschrieben. Das kommt mir vor, als hätte meine Großmutter dieses Buch geschrieben. Aber so war eben damals die Debatte, und seither hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Und ich hätte nie gedacht, dass, wenn ich jetzt zurückdenke an die Mitte der 80er Jahre und jetzt heute, dass das Thema Migration, damals musste ich immer noch übersetzen, was es bedeutet, dass es von einem peripheren Thema zu einem gesellschaftlichen Megathema werden würde. Auch dass Deutschland wieder vereinigt würde, wenn mich das jemand 85 gefragt hätte, ob ich das für realistisch halte, hätte ich gesagt, träum weiter, glaube ich überhaupt nicht. Und insofern habe ich mich da jahrzehntelang mit beschäftigt und habe bei den Vorträgen, das habe ich schon angesprochen, immer wieder die Erfahrung gemacht, dass das Interesse an der Thematik, dass der Informationsbedarf riesig ist, und dass man eigentlich ein Defizit hat als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin, wenn man nicht mehr in die Öffentlichkeit geht und, wie ich es gerne nenne, die Wissenschaftssprache in eine allgemein verständliche Sprache übersetzt. Also ich sage gerne, ich übersetze vom Deutschen ins Deutsche. Und mit diesem Buch Integriert euch habe ich das nochmal zugespitzt versucht. Also es ist ein Buch, was sich an interessierte Laien und Laien richtet. Trotzdem habe ich mich entschieden, in einem Kapitel wichtige Begriffe auch zu erklären, weil ich festgestellt habe, dass, wenn ich denke, das ist allgemein bekannt, das eben nicht der Fall ist, und dass es auch in der Wissenschaft ja unterschiedliche Positionen gibt. Beispielsweise gibt es eine Richtung in der Migrationsforschung, die nennt sich kritische Migrationsforschung, und die hat den Ausländerbegriff und den Integrationsbegriff quasi tabuisiert oder verboten, den soll man nicht mehr benutzen. Ich sehe das anders. Das Buch heißt ja auch Integriert euch. Ich bin eine Befürworterin des Integrationsbegriffs, und der Ausländerbegriff ist ein Beziehungsbegriff, und das versuche ich in dem Buch darzustellen. Ein paar Spielfelder meiner Interessen finden Sie auch in dem Buch dokumentiert. Ich bin im Nebenberuf Fußballfan, und ich habe ein Kapitel geschrieben über die Frage, wieso manche der Nationalspieler mit Migrationshintergrund die Nationalhymne mitsingen und warum manche nicht. Und das sind so Impressionen, in denen ich versuche, an alltäglichen Debatten das Thema aufzufächern. Bisherige Reaktion: ich hatte eine große Sorge, dass ich Opfer von Hassmails werden würde, dass Menschen sich durch die Message, die ja auch in dem Buch enthalten ist, angegriffen fühlen. Es gibt Debatten, aber die finden jetzt nicht unbedingt in meinem persönlichen oder hochschulmäßigen Mailkonto statt, sondern auf den Webseiten, wo Auszüge aus meinem Buch vorgestellt werden oder diskutiert werden. Dort wird diskutiert und zum Teil mit ganz putzigen Verdächtigungen. Ich will nur ein Beispiel nennen: in einem Interview für den Münchner Merkur habe ich mich zur Geschlechterfrage und zur Migrationsfrage vor ungefähr 2 Monaten geäußert und habe das so kommentiert, dass ich überrascht bin, dass Deutschland jetzt als quasi Leitkultur den Feminismus entdeckt hat, dass wir also auf dem Gipfel der Gleichberechtigung uns angekommen sehen, und dass ich habe mich ein bisschen lustig darüber gemacht. Und ein Kommentator auf der Webseite, auf dem Portal des Münchner Merkurs, erging sich dann in Überlegungen, was mit mir denn wohl los sei. Und er hat dann festgestellt, dass ich in Wirklichkeit ja einen Doppelnamen trage und ja auch Genderforschung mache. Das hätte er sich schon gedacht und wahrscheinlich hätte ich auch keine Kinder. Also das Bild über Wissenschaftlerinnen, die in dem Feld unterwegs sind, das ist, wäre nochmal eine soziologische Studie wert. Aber ich möchte da kein Co-Referat drüber halten, möchte Ihnen nur berichten, dass es viel Debatten gibt, aber dass die in der Regel auch ganz freundlich und interessiert ablaufen, viele Einladungen. Und die erste Empfehlung für das Buch wurde ausgesprochen im Couragiert-Magazin. Ich habe mich gerade erkundigt. Das erscheint in Sachsen, aber ist hier in Thüringen wohl nicht bekannt. Da muss ich den Leuten vom Couragiert-Magazin mal einen Tipp geben, was für die Verbreitung zu tun. Also das Buch ist ein Versuch, die wissenschaftlichen Elfenbeintürme, die ich sowieso so nicht sehe, weil auch die Gesellschaft ja in der Wissenschaft und in der Hochschule stattfindet, aber trotzdem stärker zu verlassen und in die gesellschaftliche Diskussion einzusteigen. Ist Deutschland ein Einwanderungsland? In meinem Buch vertrete ich die Auffassung, viele Zahlen und Entwicklungen geben ganz eindeutig Auskunft darüber, dass wir das sind. Aber zu diesem Statement, dass wir zu einem Einwanderungsland geworden sind, gab es wirklich heftige Diskussionsbeiträge und auch kritische und abwehrende Positionsbekundungen. Also aus wissenschaftlicher Sicht ist es unbestritten, dass Deutschland zum Einwanderungsland geworden ist. Im Alltagsbewusstsein wird oft gesagt, wir haben uns nie als solches erklärt, wir sind das nicht und wir wollen das auch gar nicht sein. Wir sind ja ganz anders als die klassischen Einwanderungsländer USA, Australien, Kanada zum Beispiel. Und das ist auch richtig, also da gebe ich auch recht, wenn das konstatiert wird, dass wir ein anderes Einwanderungsland sind. Ich nenne es gerne, wie Sie es hier aufgeschrieben sehen, ein Einwanderungsland neuen Typs, also ein Land, was auf dem Weg ist dorthin, was es geworden ist, zum Teil auch etwas verdruckst, wie manche Kollegen von mir sagen. Es gibt nach wie vor auch eine bestimmte Hemmung, auch unter politischen Akteuren das Wort Einwanderer zu benutzen. Ich werde morgen in Berlin bei der Urania mit Heinz Buschkowski auf dem Podium sitzen und ich habe in seinem Buch, was manche von Ihnen vielleicht auch kennen, Neukölln ist überall, im Übrigen ist Neukölln nicht überall, Klammer zu, aber gleichwohl sagt er, das einzige Wort, was ihn eigentlich wirklich überzeugt für die Gruppe, über die geredet wird, ist das Wort Einwanderer. Aber so weit wären wir ja wohl noch nicht. Also ich habe festgestellt, dass ich mit Buschkowski in vielen Punkten einer Meinung bin. Das hätte ich nicht gedacht. Ein paar Begriffe, bevor ich dann mit den Argumenten weitermache. Vieles davon kennen Sie wahrscheinlich. Die ausländische Wohnbevölkerung, das sind jetzt nicht unbedingt die Einwanderer, zu denen komme ich gleich, sondern die Personen, die tatsächlich also einen nicht-deutschen Pass besitzen. Deutschlandweit sind das 9%. Die Anteile in den verschiedenen Bundesländern sind unterschiedlich. Auch das, denke ich, wissen Sie, wenn Sie jetzt ein weiteres westliches Bundesland nehmen, Schleswig-Holstein, da haben wir etwa 5%. Aber ansonsten ist der auffallende Unterschied zwischen der früheren DDR und der früheren Bundesrepublik Deutschland-West der, dass eine Einwanderung in die alten Bundesländer schon früher stattgefunden hat und es dort höhere Prozentzahlen gibt. Die Ziffer, die für die Beschreibung von Deutschland als Land, was zum Einwanderungsland geworden ist, besonders deutlich markiert, sind die 20% Menschen mit Migrationshintergrund. Und das ist ein ungeliebter Begriff. Viele Personen, die selber betroffen sind, die einen Migrationshintergrund haben, die möchten diesen Begriff loswerden. In meinem Buch habe ich ein Szenario entwickelt, Deutschland im Jahr 2035, ein hässliches Szenario und ein freundliches Szenario. Und im freundlichen Szenario spreche ich davon, dass dieser Begriff zwischen 2015 und 2035 so ein bisschen außer Mode geraten ist und nicht mehr verwendet wird. Für die heutige Zeit ist er noch sehr nützlich. Das ist vielleicht jetzt von der Schriftgröße nicht gut genug zu erkennen. Es zeigt, dass Menschen mit Migrationshintergrund Ausländer sind, aber auch Deutsche sind, dass sie aus dem Ausland kommen, können, dass sie aber auch in Deutschland geboren sein können. Das ist das Feld rechts oben in der Mitte, Ausländer der zweiten oder dritten Generation. Insbesondere bei mir an der Hochschule ist eine leidenschaftliche Debatte in den Seminaren, in denen sehr viele Studierende mit Migrationshintergrund, die sich gegen den Begriff wehren, stattfinden, die sagen, wann hört denn dieser Migrationshintergrund eigentlich endlich mal auf, bis in welches Glied wird er zurückverfolgt. So, diese Diskussion findet gerade statt, aber Sie sehen an diesem Feld, dass es eine ganz heterogene Gruppe ist, die wir darunter erfassen, unter den Menschen mit Migrationshintergrund. Das sind Russlanddeutsche, das sind Nachkommen von Einwanderern aus der Gastarbeiterzeit und viele andere. Und insofern, gerade mit Blick auf die Spätaussiedler und Spätaussiedler, eine speziell deutsche Konstellation macht dieser Begriff des Migrationshintergrunds auch Sinn. Ja? Er wurde von Statistikern und Politikern ins Leben gerufen und er wird weiter debattiert werden und vielleicht brauchen wir ihn irgendwann nicht mehr. Ein schöner Artikel zu diesem Thema Migrationshintergrund ist ein Journalist mit einem italienischen Vater, der in der Welt vor vielen Jahren einen Artikel veröffentlicht hat und der Artikel war überschrieben mit der schönen Aussage, ich wachte auf und hatte einen Migrationshintergrund. Ja, also es sind Personen, werden plötzlich dort eingruppiert, die sich da in dieser Gruppe auch gar nicht selber platzieren. Sie hatten es schon angesprochen, Integration, auch der Titel meines Buchs, Integriert euch. Erstmal denkt man daran, dass Integration, ich zitiere nochmal Buschkowski, die Bringschuld der Einwanderer oder der Ausländer sei. Also das ist die Teilhabe, das ist die Eingliederung, das ist die Anpassung an eine neue Gesellschaft. Und ich möchte in meinem Buch auf eine nicht-soziologische Weise einen ganz klassischen soziologischen Sachverhalt nochmal in Erinnerung rufen, der uns im Alltag durchaus auch geläufig ist, aber manchmal vergessen wird. Integration heißt eben nicht nur Eingliederung, sondern auch Zusammenhalt. Wenn wir die EU angucken, die heute ja auch in der Krise sich befindet, dann wird ja oft von europäischer Integration gesprochen. Und da geht es nicht um Eingliederung, sondern da geht es um die Fragen des Zusammenhalts. Und das ist das, was mich interessiert. Und ich bin der Meinung, dass dieser neue gesellschaftliche Zustand, ein Einwanderungsland geworden zu sein, dann besser funktionieren kann, nicht muss, aber kann, wenn alle beteiligten Seiten Integration als ihr Projekt definieren, nämlich Integration in eine neue gesellschaftliche Form, in ein Einwanderungsland. Und insofern ist das eine Aufgabe aus meiner Sicht nicht nur für die, die dazugekommen sind und die Nachkommen dieser Personen, sondern für die sogenannten alten Deutschen. Alte Deutsche und neue Deutsche. Alte Deutsche sind jetzt nicht ältere Menschen wie ich, sondern Personen, die schon längere Zeit in Deutschland leben, ihre Familien, ihre Vorfahren und Personen, die seit kürzerer Zeit Deutsche sind. Wenn wir jetzt auf die Flüchtlinge schauen, dann wird sich dieses Setting nochmal verändern. Höchstwahrscheinlich im Moment wissen wir noch nicht, aus wie vielen Flüchtlingen Einwanderer werden und wann dann aus diesen Flüchtlingen dann auch mal neue Deutsche oder neuere Deutsche werden können. Ich möchte den Blick stärker, als es in der Öffentlichkeit oft der Fall ist, darauf richten, was passiert eigentlich, wenn Einwanderer und ihre Nachkommen sich tatsächlich integrieren, also wenn sie das Leben in diesem neuen Land, in Deutschland, und darüber rede ich ja vor allen Dingen, zu ihrem Ding machen, zu ihrem Projekt machen. Wie reagieren dann die alten Deutschen? Herr Özgül, jetzt aber mal nicht gleich übertreiben mit der Integration, sagt der Nachbar. Aus der Sicht des Herrn Özgül, der da um die Hausecke lugt, ist das eine enttäuschende Erfahrung, die er hier macht mit diesem Statement seines Nachbarn. Herr Özgül hat sich umgeguckt in der Nachbarschaft und hat überlegt, was mache ich denn, um zu zeigen, dass ich hier dazugehöre. Meine Nachbarn haben Gartenzwerge, also lege ich mir auch welche zu und ich nehme Gartenzwerggestalten, die das symbolisieren oder ausdrücken, was ich selber mache, was mir wichtig ist, also einen betenden Gartenzwerg und einen Gartenzwerg mit Dönerspieß. Es Seine Erwartung war, dass der Nachbar jetzt sagt, ist ja super, Herr Özgül, wo haben Sie die denn her? Finde ich großartig, wo gibt es die denn? Nein, die Reaktion ist jetzt mal nicht gleich übertreiben mit der Integration. Also es ist eine ambivalente Geschichte, wenn Personen sich wirklich integrieren. Und mein Buch ist behandelt Integrationsmisserfolg, aber es behandelt auch sehr stark erfolgreiche Integrationsverläufe. Diese Ambivalenz, die dann zutage tritt, wenn Integration tatsächlich erfolgt, können wir daran sehen, wie Menschen auf gut eingegliederte und angepasste oder auch völlig assimilierte Einwanderer reagieren, die beispielsweise Deutsch mit dem regionalen Akzent sprechen. Das wird dann immer wieder kommentiert, Sie sprechen aber gut Deutsch oder woher kommen Sie denn und wann gehen Sie zurück? Und diese Sortierung zeigt, dass es für viele Menschen in Deutschland, für viele alte Deutsche noch ungewohnt ist, die Einwanderer als neue Deutsche zu sehen. Und die neuen Deutschen haben gerade dann, wenn sie Deutschland zu ihrem Projekt gemacht haben, ich sage es mal etwas salopp, nicht immer Lust darauf, auf diese Herkunft reduziert zu werden. Also wir sind keine Experten für Islam, Integration und Gemüsehandel, sondern für Deichbau, deutsche Sprache und Mietrecht. Mein Plädoyer, was ich mit meinem Buch ausspreche und illustriere an verschiedenen Materialien, soll zeigen, dass Integration ein Projekt für alle Beteiligten ist und dass es dann um die Herausforderung geht, sich gemeinsam zu überlegen, dazu werde ich am Schluss dann noch Näheres sagen, wie es gehen kann, in einem Einwanderungsland zu leben und wie das, was das konkret bedeutet. Es gibt eine noch relativ starke Distanz zu diesem Wissen oder zu diesem Eindruck, dass Deutsch etwas ist, was man nicht nur sein kann, sondern was man auch werden kann. Und das ist deutschlandweit immer wieder Thema. Also auch bei mir an der Hochschule führe ich Gespräche über mein Buch und über dieses sehr ausführliche Kapitel Deutsch kann man nicht nur sein, sondern auch werden. Und das treibt viele Menschen um und ich höre dann so Statements wie einmal Türke, immer Türke. Soll heißen, das interessiert mich gar nicht, türkischstämmig, dritte Generation in Deutschland, sondern das ist wie ein Wesenskern, der unterstellt wird, der einer Person anhaftet. Und ich sehe das zwar auch kritisch und möchte mit meinem Buch für eine andere Perspektive werben, aber ich weiß auch als Soziologin, dass es sozusagen menschliche Eigenheit ist, Schubladen zu benutzen. Süddeutsch, Norddeutsch, Land, Stadt, Mann, Frau, Ostdeutsch, Westdeutsch. Es sind auch Vereinfachungen von Komplexität, mit denen wir gerne arbeiten, um uns auch die gesellschaftliche Komplexität etwas zu vereinfachen. Und insofern ist es auch normal, aber die Sortierungen von alten Deutschen und neuen Deutschen, die man ja natürlich auch kritisieren kann, dass sie auch wieder Schubladen aufmacht, ist für die aktuelle Situation ein Übergangsbegriff, der zeigen soll, dass diese Einwanderung, Einwanderer auch zu Deutschen geworden sind, zu großen Teilen. Sie hatten das schon angesprochen, Integration ist keine Kuschelveranstaltung, sondern mit Arbeit verbunden, mit vielen Debatten verbunden. Und wenn ich hier schreibe, dass Konflikte dazugehören und sinnvoll sind, dann behagt uns das zunächst mal nicht, weil wir Konflikte selbstverständlich nicht mögen. Wenn wir in der Beziehung Stress haben, wenn wir uns streiten, dann empfinden wir das als unerfreulich. Das ist nichts, wonach wir streben, sondern wir versuchen, das zu vermeiden. Wir finden das unangenehm. Und insofern ist ein Prozess, ein sozialer Prozess, den wir Konflikte nennen, negativ besetzt. Insofern ist es umso überraschender zu sagen, Konflikte sind integrationsstiftend. Also sie stiften insofern den Zusammenhalt, als man sich miteinander auseinandersetzt und schaut, was ist mit dem Gesprächspartner, mit dem Verhandlungspartner los. Es gibt ein Statement von dem Politikwissenschaftler Klaus Leggewie, den manche von Ihnen vielleicht kennen und schon mal gehört haben. Er schreibt etwas salopp, dass jeder friedlich ausgetragene Moscheebaukonflikt mehr für Integration tut als 100 Tage der offenen Türen bei Moscheen. Das ist vielleicht ein bisschen despektierlich für die Leute, die sich natürlich auch gute Gedanken und Ideen machen bei Tagen der offenen Tür. Aber ich gebe ihm insofern recht, als es zeigt, dass wir auch streiten müssen und uns mit Veränderungen auseinandersetzen müssen. Und das ist umso notwendiger, als ja die sogenannten alten Deutschen, für die ich jetzt diesen Begriff wähle, natürlich keine homogene Veranstaltung sind, sondern untereinander auch in vielen Dingen uneinig sind und manchmal Schwierigkeiten haben, einzugestehen, dass man sich ja auseinandersetzen muss. Wir können nachher auch gerne in der Diskussion über die Ereignisse in Köln nochmal sprechen. Die würden jetzt nicht unter diese Zeile, die hier steht, friedlich ausgetragene Konflikte fallen. Das ist selbstverständlich eine andere Dimension eines sozialen Prozesses. Dazu nachher vielleicht noch mehr. Manche von Ihnen kennen möglicherweise das Buch von Thilo Sarrazin, übrigens mit hugenottischem Migrationshintergrund, wie er es in seinem Buch auch selber schreibt. Deutschland schafft sich ab. Es gibt sozialwissenschaftliche Studien zum Kauf dieses Buches. Es hat ja sehr, sehr viele Käufer gefunden und die Studien, die es dazu gibt, bestätigen meinen Eindruck, dass es nämlich nicht so viele Leser gefunden hat, sondern vor allen Dingen Käufer gefunden hat. Der Erwerb dieses Buches als Statement eines Unbehagens, als Statement einer Beunruhigung über sogenannte parallelgesellschaftliche Konstellation und gesellschaftliche Randlagen und Konflikte, die, wie Sarrazin meint, so nicht zu lösen sind, sondern mit Bevölkerungsgruppen, mit Eigenschaften von Bevölkerungsgruppen zu tun haben. Im Buch gehe ich da auch noch etwas näher drauf ein, was es damit auf sich hat. Ich möchte hier mehr darauf hinweisen, dass ein Land, was sich abschafft und parallel zum Erscheinen dieses Buches und in der Folgezeit zum einem der attraktivsten Einwanderungsländer der Welt geworden ist, das ist ein eigentümlicher Widerspruch, sozusagen die Attraktivität eines Landes, was dabei ist, sich abzuschaffen. Der Comedian Bülent Ceylan hat jetzt gerade in den letzten Tagen diese neuen Figurationen, Konstellationen, die sich jetzt auftun werden, als Comedian auf den Punkt gebracht. Bist du Türke oder Flüchtling, wird er gefragt. Darauf sage ich nur, ich kann es leider nicht, bin keine Mannheimerin, ich bin Monomer, also Mannheimer. Im Buch gehe ich darauf ein, dass dieser Verweis auf die regionale Herkunft vielleicht was typisch Deutsches ist. Also deutsch ist man dadurch, dass man dann Deutsch mit Akzent spricht, dass man ganz wichtig findet zu betonen, aus welchem Kiez in Berlin, aus welchem Stadtteil in Erfurt, da kenne ich mich jetzt nicht gut genug aus, aber Sie werden sicher hier in der Stadt auch Debatten haben, wo genau bemerkt wird, wer woher stammt. Und das ist etwas, was uns Spaß macht, die Klischees, mit denen wir arbeiten, aber die Identifikation nicht so sehr mit Deutschland, aber mit Mannheim durch Ceylan, die zeigt aber auch seine Beunruhigung. Und als Soziologin, die sich mit diesem Thema beschäftigt, bin ich sehr gespannt, welche Analysen ich in den nächsten Jahren durchführen kann, wie sich das neu sortiert. Also es ist zu erwarten, dass Personen dunklerer Hautfarbe, die schon seit 2 Generationen oder 3 Generationen in Deutschland leben, jetzt in Anführungszeichen zurückgestuft werden, weil sie als Flüchtlinge, die gerade angekommen sind, gelten. Gestern Morgen bin ich bei mir in Karlsruhe in der Innenstadt, wo ich zur Arbeit gegangen und es hat geschüttet und mir kam ein Mann entgegen, dunklerer Haut, und ich bin ihm ausgewichen, weil ich unter das Dach, den Dachvorsprung wollte des Geschäftes, was da war. Er hat mich weitwund angeschaut, so nach dem Motto, sie weicht mir schon aus. Ich habe mit ihm nicht gesprochen, habe mich nicht entschuldigt, dass es nicht persönlich gemeint ist, aber das ist sozusagen eine Alltagsbegebenheit, die zeigt, dass die Ereignisse von Köln vielleicht Weiterungen haben, die wir im Moment noch nicht absehen, und dass Personen, die sich mit diesen Ereignissen überhaupt nicht identifizieren, trotzdem damit identifiziert werden. Integrationskurse für alte Deutsche, das ist eine etwas witzige Formulierung, die aber zeigen soll, dass ich mir vorstellen kann, dass es durchaus interessant wäre, im Sinne des Caritas-Statements von 1962 mal sich gemeinsam allerdings zu überlegen, was für Menschen leben in Deutschland, wie lange sind sie schon da, welche Pläne haben sie hier in diesem Land und wie wollen sie miteinander leben. Ich bin ein Mensch, für den eher das Glas halb voll als halb leer ist. Insofern habe ich auch die sogenannte Flüchtlingskrise als Anlass, sehe ich es als Anlass, diese Prozesse Deutschland auf dem Weg zum Einwanderungsland so zu betrachten, dass sie uns in Anführungszeichen zwingen, uns auf die Beschleunigungsspur zu setzen. Also wirklich zu überlegen, wie soll das jetzt gehen, wie kann es gehen, werden jetzt endlich mal, und das ist der zweite Punkt auf der Folie, Erfahrungen von Personen und so weiter in der alltäglichen Integrationsarbeit, das wird in skandalöser Weise nicht gewürdigt. Seit Jahrzehnten sind viele Personen mit dieser Integrationsarbeit befasst, in Institutionen, in Behörden, in ihren alltäglichen Kontakten, und dieses Normale, das ist nun eben keine dramatische Medienmeldung wert, und da kann man ganz viel Kompetenz, wie wir das heute gerne nennen, abrufen. Soll heißen, wir fangen nicht bei Null an. Viele von Ihnen kennen möglicherweise die Debatte um Leitkultur. Davon halte ich nicht so viel. Ich denke, es ist absolut klar, dass wir das Grundgesetz haben, dass wir uns auf demokratische Werte verpflichten. Aber wir sind eine heterogene Gesellschaft, auch ohne Einwanderer sind wir das. Und insofern halte ich auch von einem Integrationsverpflichtungsgesetz, wie die CDU es jetzt diskutiert, wenig. Und auch die Übergriffe oder die sexuelle Gewalt, wie manche es lieber nennen, in Köln, kann uns, so erschütternd ich diese Ereignisse auch finde, und ich war wirklich entsetzt, ich hatte noch zu meinem Mann gesagt in den Weihnachtstagen, was wohl im nächsten Jahr alles passiert, was mich auch als Wissenschaftlerin und persönlich interessiert, und dass es dann bereits in der Nacht zum ersten Tag des neuen Jahres wieder neue Ereignisse geben würde, das hätte nun nicht sein müssen. Die Analyse und die Erklärung dieser Übergriffe läuft ja noch. Aber sie zeigt, sie hat bereits jetzt Folgen, die ich durchaus auch positiv finde, nämlich eine Verständigung und Diskussion von ganz vielen Menschen über diese Vorfälle, über diese Dinge, über die Frage, das geht nicht, wie gehen wir vor, was muss Polizei tun, was müssen Einwanderer-Communities tun, auch das hat angefangen. Ich habe jetzt selber nicht alle Hassmails im Netz studiert. Das ist selbstverständlich, das hat mich nicht überrascht, dass das jetzt geschieht. Und es ist für mich ein Hinweis darauf, dass polarisierende Tendenzen weiter zunehmen werden, dass es aber umso mehr darum gehen muss, auf bestimmte Grundsätze zu achten. Es wird jetzt über eine Asylrechtsverschärfung gestritten. Aus meiner Sicht sind die rechtsstaatlichen Instrumente, die wir jetzt haben als Bundesrepublik Deutschland, ausreichend für die Verfolgung dieser Straftäter. Und für mich geht es, wie der Rat für Migration, dem ich ja angehöre, es auch propagiert, darum, als ein Leitbild als Einwanderungsland zu formulieren, sich also zusammenzusetzen und über Regularien zu sprechen, unter Einbeziehung derjenigen, die erfolgreich integriert sind, die schon seit langem erfolgreich diese Arbeit unterstützen. Und für mich ist, wie gesagt, es keine konfliktfreie Angelegenheit, aber eine Angelegenheit, die man nüchtern und pragmatisch angehen muss, so wie man in kleineren sozialen Zusammenhängen ja auch Konflikte managen kann, sich verständigt und zu Lösungen kommt. So denke ich, ist das auch mit dem Thema Integration und Migration möglich. Vielen Dank.